Ja, ich habe mich am Freitag unwahrscheinlich gefreut über die Dekoration dort auf dem Tisch. Drei Kreuze erinnern an Karfreitag. Der große Stein lag am Freitag noch vor der Höhle, der jetzt liegt jetzt daneben, als Zeichen für Ostern. Und was auch ganz besonders mir wichtig geworden ist, dass ihr daran gedacht habt, vielleicht auch gar nicht so bewusst, aber da keimt etwas, da ist Saat. Und Jesus sagt von sich selbst, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Sicher habt ihr da mehr Körner reingelegt als eins, ist auch zu sehen. Aber das neue Leben wird ganz doll spürbar, sichtbar und für uns augenscheinlich. Das ist schon für sich eine Predigt, eine gute Botschaft. Ganz herzlichen Dank, dass ihr das so dekoriert habt und dass das auch so stehen geblieben ist. Das war mir ganz wichtig. Ja, ich habe heute keine Predigt nach den Evangelien. Ich denke mal, die sind uns alle bekannt. Und dennoch geht es ganz speziell und bewusst um die Auferstehung. Paulus widmet ein ganzes Kapitel dem Thema Auferstehung. 1. Korinther 15. Ich will nicht alles lesen, will auch nicht über jeden Vers etwas sagen, aber doch einige wichtige Punkte. Und als Hinführung erst einmal zum Text oder zu dem, was ich dann dazu noch sagen will, lese ich uns erst einmal die Verse 3 bis 8. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Paulus schreibt es an anderer Stelle, dass er nichts von Menschen empfangen hat, sondern er schreibt es auch hier, das, was er selbst empfangen hat, das verkündigt er. Kann man ohne menschliche Unterweisung, ohne menschliche Erklärungen, kann man das so von sich bezeugen, kann man das so aussagen? Paulus verkündigt hier das, was ihm von Christus geschenkt wurde, nämlich das Letzte, was er schreibt hier, er ist auch mir als der lebendige Herr und Heiland erschienen. Und in dieser Erscheinung, als Paulus dann dort auf dem Weg nach Damaskus sagt, wer bist du? Was soll das? Bekommt er die Antwort, ich bin Christus, den du verfolgst. Und warum verfolgte Paulus ihn und seine Anhänger? Weil es einfach nicht wahr sein durfte in seinen Augen, dass dieser Gekreuzigte, der am Schandfall geendete, dass das der Gottessohn ist. Das wusste Paulus, das hat er miterlebt. Und jetzt begegnet ihm der Lebendige, der Auferstandene. Ich bin Christus, gegen den du dich auflehnst. Ich bin Christus der Lebendige. Ich bin auferstanden. Und das ist der Inhalt, der gesamte Inhalt der christlichen Botschaft. Christus für uns, für unsere Sünden gestorben. Christus für uns hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und in dieser Auferstehung liegt unsere gesamte Hoffnung. Den ersten Gedanken, den ich äußern möchte oder worauf ich eingehen möchte, ist: Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen dann einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? In der ersten Gemeinde der Zeit, als die Gemeinde Jerusalem gewachsen ist, stark geworden ist, Paulus durch die Lande gezogen ist im Auftrage Jesu, viele Gemeinden gegründet hat, eine neue, aufblühende Gemeinde, kann es da Zweifel geben an der Verkündigung? Kann es da Zweifel geben an dem, was so gelehrt und gesagt wird? Es muss ja so gewesen sein. Denn Paulus schreibt das sicher nicht aus irgendeiner Laune heraus. Es muss schon gleich in der ersten Zeit Zweifel an der Wahrhaftigkeit gegeben haben. Ja, schreibt Paulus an die Korinther im 7. Kapitel, ihr seid ja reich in euch selbst. Ihr habt ja alles. Und das reicht euch. Ihr könnt in Zungen reden, ihr habt viele Gaben und ihr seid bei den Menschen anerkannt. Das reicht euch. Und damit habt ihr ein wohlwollendes Leben. Ihr seid satt, habt keinen Bedarf. Ihr fühlt euch wohl. Und darum ist die Auferstehung gar nicht mehr so wichtig. Er muss es schon den Korinthern schreiben, ihr habt euch in dieser Welt so eingerichtet, dass es euch zu gut geht, um an die Auferstehung zu glauben. Euch geht es hier zu gut, dass ihr keine Hoffnung mehr habt auf ein jenseitiges Leben, auf ein Leben in der Herrlichkeit Gottes. Wie kommt es, dass einige unter euch sagen, Auferstehung brauchen wir nicht? Und wenn wir heute in die Medien reinhören, wenn wir auch viele Professoren der Theologie hören, die mit dem Tod Jesu am Kreuz nichts anzufangen wissen, als nur so viel, dass dort ein Mensch für seine Ideale gestorben ist. Aber was soll so ein Gott, der seinen eigenen Sohn opfert, was soll so ein Gott, der Wohlgefallen hat am Blut, was soll der uns denn noch sagen? Also brauchen wir den Gekreuzigten nicht. Und wenn wir den Gekreuzigten nicht brauchen, brauchen wir den Auferstandenen nicht. Das ist keine neue Erkenntnis. Es ist schon erstaunlich und auch erschütterlich, wie Satan von Anfang an, von der Entwicklung, Entstehung der Gemeinden, seine Zweifel, sein Misstrauen hineingesät hat. Wie schon im Paradies. Sollte es wirklich so sein? Sollte Gott das wirklich so vollbringen? Sollte uns wirklich etwas Neues erwarten? Nö, können wir uns nicht vorstellen. Abgehakt. Es war nicht die ganze Gemeinde, denn Paulus schreibt einige unter euch. Und es ist gut, dass bis in unsere Zeit eben auch nicht alle, die Christen sind, an der Auferstehung Jesu zweifeln, sondern es sind einige und manchmal leider auch Leute, die gut ankommen, denen man diese Botschaft abnimmt. Aber wir dürfen daran festhalten und wollen daran festhalten, dass Jesus Christus auferstanden ist. Denn, so sagt Paulus weiter, ich lese uns Vers 20 bis 22, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Wir haben schon öfter mal darüber gesprochen, darüber gehört. Könnte man ja den Adam bis in alle Ewigkeit verdammen, dieser Strolch. Der hat uns die Sünde gebracht. Und was können wir denn nun noch dafür, dass wir unter der Sünde leben? Aber es ist eine Tatsache. Durch den Ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber ist die Sünde in die Welt gekommen, ist dem Wort Satans Gehör geschenkt worden. Und das ist bis heute nicht anders. Wenn einem Menschen auf eine Lüge einmal Gehör geschenkt wird, kann er immer weiter lügen und man glaubt ihn immer mehr. Satan hat es den beiden im Paradies, Adam und Eva, versprochen, was Gott da gesagt hat, das kann gar nicht stimmen. Nimmermehr werdet ihr des Todes sterben. Das hat Gott euch bloß zur Warnung, zur Drohung gesagt. Er will euch damit nur einschüchtern. Aber leider mussten es Adam und Eva sehr schnell erkennen, dass die Verbindung zu Gott, die Verbindung zum Leben unterbrochen war. Und wir Menschen, wir stehen alle unter dem Urteil, dass wir Sünder sind. Ich bin da keine Ausnahme. Durch diesen einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und Satan hat aufgrund seiner ersten Lüge mehr und mehr gelogen und die Leute betrogen bis heute hin. Und auch wir sind nicht frei von den Einflüsterungen des Bösen. Das ist die eine Seite. Durch einen Menschen ist die Sünde und der Tod in die Welt gekommen. Aber durch einen Menschen, den Menschen Jesus Christus, ist die Vergebung und auch das Leben in die Welt gekommen. Jesus Christus, der Ewige, von dem die Bibel sagt, durch den alle Dinge sind, das heißt, der bei der Schöpfung dabei war, der hat sich entäußert, seine Herrlichkeit hinter sich gelassen und ist Mensch geworden. Fleisch und Blut, Mensch. Und er hat wie ein Mensch empfunden, er hat die Versuchungen erlebt, er hat Gefühle gehabt, hat auch Enttäuschung erlebt und auch diese Enttäuschung zum Ausdruck gebracht. Er ist von seinen Jüngern enttäuscht worden, weil sie ihn nicht verstanden haben. Jesus klagt: Wie lange muss ich bei euch sein? Jesus klagt über die Enttäuschung, die er von den Führenden erlebt und ihnen sagt, dass sie selbst nie das Reich Gottes ererben werden, wenn sie in dieser Haltung bleiben. Und er liegt seinen Gefühlen und Empfindungen nicht. Und er spürt körperlich Schmerzen. Er weiß, was es bedeutet. Er war Mensch, als er geschlagen wurde. Er war Mensch, als man ihm die Krone aufsetzte mit Dornen auf den Kopf. Er war Mensch, als man ihn geißelte. Und diese Geißelung, so wie sie Pilatus angeordnet hat, wäre Jesus nicht das erste Opfer, der unter der Geißelung gestorben ist. So schlimm waren die Geißelungen. Aber das war eben nicht Gottes Plan. Jesus hat sich für uns dahingegeben als das Lamm. Und so wie es bei Abel schon nach der Zeit des Paradieses heißt, Gott sah wohlgefällig aus das Opfer Abels. So sah Gott wohlgefällig auf das Opfer Jesu Christi. Weil das ein reines, vollkommenes Opfer war und darum, weil sich Jesus so dahingegeben hat, hat Gott ihn auferweckt, hat ihn eben nicht im Grabe gelassen. Und das hat er schon durch die Propheten sagen lassen. Eine ganz bekannte Stelle, Jesaja 53, mitten in dem Passionskapitel, das Jesaja hat, steht es: Er wird in die Länge leben und er wird viel Frucht haben. Das ist ein Zeugnis über den Knecht Gottes, eine Prophetie über Jesus Christus. Er wird in die Länge leben, er wird nicht mehr sterben. Er ist aus dem Grab auferstanden als einer, der völlig anders ist vom Körper her, als er vorher war. Das Saatkorn wird uns beschrieben, es wird in die Erde gelegt und stirbt. Und wenn wir das nicht wüssten, könnten wir uns das nicht vorstellen, dass plötzlich so ein grüner Halm da ist. Wo kommt der her? Ja, wir wissen es natürlich. Aber das, was er stirbt, bringt neues Leben hervor. Und so bringt auch das Opfer Jesu, seine Auferstehung, neues Leben hervor. Und er wird viele haben, die ihm nachfolgen. Es ist nicht meine Aufgabe, nachzuzählen und euch oder mir zu sagen, wie viele Nachfolger Jesus bis in unsere Zeit hat. Ich weiß es nicht mal, wie viele in unserer Zeit leben. Ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass bis zur Wiederkunft Jesu diese Botschaft verkündigt wird. Von der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und damit uns und jedem, der dieser Botschaft glaubt, Anrecht an der Auferstehung und am ewigen Leben gibt. Vers 35 und 36. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einen Leib kommen sie? Tor, was du siehst, wird nicht lebendig. Es sterbe denn, und was du siehst, das siehst du nicht. Den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem anderen, der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und jedem, der seinen Samen, einen eigenen Leib. Jesus selbst, so bekommen wir es berichtet in der Schrift, ist dieser neue Mensch, dieser neue Leib. Er kann angefasst werden, er kann essen, er kann trinken und er kann durch verschlossene Türen gehen. All das berichtet uns die Bibel. All das lesen wir. Er ist kein Superman, so wie wir uns das vorstellen. Nein, er ist Gott. Und so wie Jesus Christus im Fleisch in die Erde gelegt wurde, so hat er von Gott einen neuen Leib bekommen. Der alte Leib ist verwandelt, so schreibt es der Paulus auch. Die, die entschlafen sind, werden auferweckt und man wird einen jeden erkennen. Davon bin ich überzeugt. Denn jeder Mensch ist ein ganz persönliches Geschöpf Gottes. Und darum wird nach der Auferstehung der Toten keine millionenfache Kopie da stattfinden. Sondern jeder Mensch wird als er selbst. Ich werde als ich vor Gott stehen. Und wenn es heißt, Bücher werden aufgetan, dann wird Gott nicht irgend lesen, die Menschheit waren alle so. Nein, dann wird er mich fragen. Und so bin ich auch ganz persönlich vor meinem Gott verantwortlich. Unser neuer Leib hat mit dem, was wir jetzt hier sind, nichts mehr zu tun. Wir wissen alle, dass wenn wir sterben, bevor Christus wiederkommt, wir in die Erde gelegt werden, dass unser Leib vergeht. Es bleibt da nicht viel von übrig. Ja, zum Schluss bleibt gar nichts übrig. Wissen wir alle. Die Materie, so sagt es schon Gott, von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden. Ganz natürlich. Aber das macht ja nicht den Menschen aus. Der Mensch ist Geschöpf Gottes. Im ganzen Schöpfungsbericht lesen wir immer, Gott sprach, es werde und es ward. Durch das Wort Gottes ist alles entstanden, so wie es ist. Aber Gott sprach nicht, es werde Menschen. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Gott schuf den Menschen. Nicht aus irgendeiner Kreatur heraus, sondern so steht es, er nahm Erdmaterial, formte den Menschen nach seinem Bild und hauchte dem Menschen seinen Odem ein. Und mit diesem Einhauchen des Odems Gottes ist der Mensch etwas Lebendiges, das nicht an die Materie gebunden ist. Die Materie zerfällt. Dagegen gibt es gar nichts zu sagen. Aber der Odem Gottes, der einem jeden Menschen eingeblasen ist, das ist die Materie, aus der Gott mich und jeden Einzelnen neu aus dem Grabe erweckt. Und wir werden nicht irgendwelche Geister sein, sondern wir werden Persönlichkeiten vor Gott sein. Wie heißt es so bei Beerdigungen? Gesät wird verweslich. Auferstehen wird unverweslich. Gesät wird in Schwachheit. Auferstehen wird in Kraft und Herrlichkeit. Ist doch so, oder, Thomas? Ja. Genau da wird es immer wieder mal gesagt. Aber oft wird es eben nur gesagt und nicht geglaubt. Aber wir werden neu durch Gottes Geist zum Leben gerufen und auferweckt werden. Und ein letzten Gedanken noch, die Verse 53 bis 57 lese ich uns noch. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Es hört sich so gut an. Tod, wo ist dein Stachel? Das kann der natürliche Mensch weder erahnen, noch begreifen, noch erkennen. Ob wir an Jesus Christus glauben und ob wir uns in der Hoffnung sicher sind, dass wir auferweckt werden, ist der Tod etwas Schreckliches. Ist der Tod etwas, das wir mit Paulus sagen möchten: Ach Herr, komm doch und nimm uns so, wie wir sind und überkleide uns mit deiner Herrlichkeit, aber lass uns den Tod nicht schmecken. Tod bringt immer Schmerz, bringt Abschied, bringt weh. Der Tod ist der Sünde Sold. Und da müssen wir, bis Jesus Christus wiederkommt, das ist immer die Einschränkung, durch dieses Tor müssen wir alle hindurch. Und es ist die Frage, wie wir uns auf diesen Durchgang vorbereitet haben. Ich habe einmal schon viele Jahre her einen Bericht gelesen. Dänische Forscher haben mit Funkwellenmessgeräten das Sterben von Menschen beobachtet. Es gibt da so Gleichstrommessgeräte, die schlagen einmal nach links, einmal nach rechts aus. Die haben in der Mitte den Nullpunkt. Das sage ich nur für die, die es nicht wissen, zur Erklärung. In der Mitte ist der Nullpunkt und je nachdem, wie das Gerät angeschlossen wird, wo Plus und Minus angeschlossen wird, schlägt der Zeiger nach links oder nach rechts aus. Und mit so einem ähnlichen Gerät, wie es genau aufgebaut war, weiß ich nicht, haben sie eben die Funkwellen gemessen, die einen Sterbenden umgeben. Und sie haben dabei Erstaunliches festgestellt. dass Menschen, die ohne Gott sterben, die vielleicht noch bis zum letzten Gott abgelehnt haben und geleugnet haben, das Messgerät auf alle Fälle in die negative Richtung ausgeschlagen ist. Und Menschen, die in der Hoffnung auf ewiges Leben gestorben sind, da hat dieses Messgerät ein positives Ergebnis gezeigt. Es ist erstaunlich. Ich kann es auch nicht erklären, das Phänomen. Aber es ist so, dass Gott seine Kinder auch im Sterben nicht allein lässt. Dass die Verbindung da ist. Und wenn man das so demonstrieren kann, dann ist das ein Zeichen, dass von Gott zu uns und von uns zu Gott nicht nur Worte klingen, sondern Wellen gehen. Und ob diese positiv oder negativ sind, das ist deine und meine Entscheidung. Darum wollen wir daran festhalten und uns nicht schrecken lassen von dem Schlimmen des Todes. Das ist unnatürlich, der Tod. War von Gott so nicht gewollt. Aber es sagt uns die Schrift, und Paulus schreibt es uns hier, der Tod ist der Sünde sollt. Also für die Bezahlung oder für die Sünde bezahlen wir mit diesem Leben und müssen den Tod schmecken. Aber das ist nicht das Letzte. Christus ist auferstanden. Weil Christus auferstanden ist, dürfen wir uns auf die Auferstehung freuen, die wir mit ihm im Bunde sind. Amen.